Labor Insight, Folge 5, Allergie, was können wir messen und vor allem, was können wir nicht messen? Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur 5. Folge unseres Podcasts Labor Insight. Mein Name ist Georg Endler und ich bin von Beruf und Berufung seit über 25 Jahren Labormediziner und ich darf euch hier in diesem Podcast für das Labors-AT-Fachärzte-Team etwas über Laborwerte erzählen. Heute möchte ich ein bisschen über die Labordiagnostik von Allergien plaudern, was können wir messen und vor allem, was können wir nicht messen. Doch zuvor eine kleine Werbung und Interessenskonflikte. Dieser Podcast wird euch zur Verfügung gestellt von der Gruppenpraxis Labors.at, einer Wiener Gruppenpraxis für Labormedizin. Wir, das Labors.at Fachärzte-Team und meine Kolleginnen und Kollegen, sind stolz darauf, unseren Kundinnen und Patientinnen das ganze Spektrum der Labordiagnostik anbieten zu können und das zu einer bestmöglichen Qualität. Als Facharzt in diesem Labor verdiene natürlich auch ich meine Brötchen hier mit der Durchführung von Laborwerten. Werbung Ende. Ganz kurz, was ist denn überhaupt eine Allergie? Allergie ist eine Überempfindlichkeitsreaktion des Immunsystems auf eine normalerweise harmlose Substanz, die zu Symptomen führt, die dann aber auch reproduzierbar sind. Das heißt, der Körper reagiert immer wieder ähnlich oder manchmal auch stärker auf die gleiche Substanz. Und diese Immunantwort ist an sich fehlgeleitet, weil es sich ja nicht um irgendetwas Gefährliches handelt, sondern etwas, das an sich im Grunde relativ harmlos ist. Das können Nahrungsmittel sein wie Äpfel oder Nüsse oder auch Birkenpollen als häufigste Allergieauslöser in Österreich. Und die Antwort kann relativ mild sein, Heuschnupfen, Schwellung, Juckreiz, aber das kann auch lebensbedrohliche Zustände haben, wie zum Beispiel den anaphylaktischen Schock. Jedes Jahr sterben doch ein paar Menschen, es sind glücklicherweise nicht viele in Österreich, an einer Allergie und an einem anaphylaktischen Schock. Also das kann durchaus auch tödlich sein. Und rein klassisch gibt es relativ unterschiedliche Formen, wie das Immunsystem darauf reagieren kann. Das, wovon wir sprechen, wenn wir eine klassische Allergie meinen, also dass jemand reagiert zum Beispiel mit dem Heuschnupfen auf Birkenpollen, ist eine Allergie vom Typ 1, eine Allergie vom Soforttyp. Das heißt, da gibt es eine relativ rasche Reaktion innerhalb von Minuten, selten ein bisschen länger, nach dem Kontakt mit dem Allergen. Der Klassiker dafür ist Heuschnupfen. Manche Formen von Asthma können das sein. Aber es kann natürlich auch ein lebensbedrohlicher allergischer Schock sein oder auch eine Nahrungsmittelallergie. Diese Typen sind von einem bestimmten Antikörper vermittelt. Das heißt, bei den Patienten sind dann Antikörper vom Typ IgE nachweisbar, die eben auf dieses bestimmte Allergen reagieren. Das heißt, bei Birkenpollen zum Beispiel sind IgE-Antikörper gegen Birkenpollen nachweisbar. Es gibt dann auch andere Typen von Allergien. Allergie Typ 2 ist eher über andere Antikörper, nämlich IgG und IgM vermittelt, wo vor allem die Antikörper an körpereigene Zellen binden und dann zu der Zerstörung führen. Das sind dann irgendwelche Autoimmunerkrankungen oder Transfusionsreaktionen. Es gibt auch eine Form der Allergie, die Typ-3-Allergie, die relativ selten ist. Da lagern sich Immunkomplexe vom Allergen und dem Antikörper im Gewebe ab und verursacht damit sozusagen Entzündungen. Auch da gibt es sozusagen einige Autoimmunerkrankungen oder selten gibt es auch eine Form von chronische Allergie, das ist die sogenannte exogene allergische Alveolitis, wo diese IgG-Antikörper vorkommen. Und die dritte Form, die ist wieder etwas häufiger, das ist eine Form von Allergie, die nicht über Antikörper vermittelt ist, sondern über Zellen, über die Immunzellen, die sogenannten T-Zellen. Das heißt, die T-Zellen reagieren auf Allergene und es führt dann sozusagen zu einer verzögerten Reaktion. Das kann Stunden bis Tage dauern. Der Klassiker, das sind die klassischen Nickelallergien, auch viele Formen von Latexallergien, das heißt man bekommt, wenn man Latexhandschuhe anzieht, dann Ausschläge oder beim Nickel bekommt man dann so rote Flecken und Ausschläge, das sind T-Zellen. Für die haben wir keinen vernünftigen Labortest. Das ist insofern klinisch relevant, weil auch die Behandlung unterschiedlich ist und auch die Testmöglichkeiten unterschiedlich sind. Die klassische Labordiagnostik von Allergien beschränkt sich eigentlich nur auf Typ-1-Allergien. Für Nickelallergien, Metallallergien haben wir keine vernünftigen Labortests, die validiert sind, die zugelassen sind und die auch vernünftige Ergebnisse bringen. Da hilft letztendlich nur eine Provokation, das heißt man macht einen Allergietest in einem Allergielaboratorium und versucht mit einem Hauttest festzustellen, wogegen man allergisch ist. Wie kann ich diese Systeme testen? Indem ich entweder bei Patienten sozusagen einen Hauttest durchführe, da kann ich alle Formen von Allergien testen, oder ich messe im Blut die Antikörper gegen bestimmte Allergene und kann damit sozusagen einen Hinweis geben. Wichtig ist, ein Antikörper allein bedeutet nicht, dass der Patient allergisch ist, sondern dass er möglicherweise allergisch ist. Zu einer Allergie gehören auch immer die klinischen Symptome. Was passiert bei einer Allergie Typ 1 vom Soforttyp? Primär hat der Patient einmal Kontakt mit einem Allergen und entwickelt aus irgendwelchen Gründen, die wir nicht kennen, Antikörper vom Typ IgE. Und dann passiert einmal nichts. Das heißt, bei der Erstexposition passiert nichts. Das ist auch relativ gemein. Der erste Wespenstich führt bestenfalls zu starken Schmerzen bei Allergikern, die gegen Wespe allergisch sind. Und der zweite kann dann durchaus zu einer allergischen Reaktion führen. Das heißt, es kann auch durchaus sein, dass Leute schon einmal von einer Wespe gestochen wurden oder zweimal und es später eine Allergie entwickeln. Und dann, wenn der Patient wieder in Kontakt mit dem Allergen kommt, was passiert? Diese IgE setzen sich auf Immunzellen, sogenannte Mastzellen. Wenn das Allergen dazukommt, vernetzen sie sich und diese Mastzellen schütten dann Botenstoffe aus, vor allem Histamin. Und Histamin macht diese bekannten Symptome wie Juckreizschwellung, rinnende Nase, Bauchschmerzen, aber auch, das kann auch hingehen bis zum Kreislaufschock. Und typischerweise passiert das relativ rasch innerhalb der ersten 60 Minuten, wo man eben in Kontakt mit dem Allergen hat. Bei Nahrungsmittelallergien kann es natürlich etwas länger dauern, weil die Nahrungsmittel erst im Darm sozusagen in Kontakt kommen mit den Mundzellen. Wie kann ich das diagnostizieren? Das Wichtigste ist sozusagen immer bei einer Typ-1-Allergie, dass ich mit dem Patienten rede und schaue, gibt es überhaupt Symptome, die auf eine Allergie hinweisen? Es gibt sehr viele andere Reaktionen, wo die Nase schwillt und rinnt. Das muss nicht immer eine Allergie sein. Es gibt auch Hautreaktionen, die so ähnlich aussehen, aber auch die sind nicht immer Allergien. Also das Wichtige ist, wann treten die Reaktionen auf? Gibt es einen zeitlichen Zusammenhang, zum Beispiel dann, wenn die Bäume blühen oder wenn die Gräser blühen? Und damit hat man schon einen sehr guten Hinweis, worauf der Patient allergisch sein könnte. Wenn ich das dann wirklich genau wissen will, kann ich dann Hauttests machen. Das heißt, ich ritze die Haut ganz leicht an mit einer ganz dünnen Nadel, gebe ein bisschen Allergenextrakt drauf und messe die Reaktion. Das machen die Allergielabors, das machen wir nicht bei uns im Labor. Oder wir messen sozusagen dann die Antikörper im Labor. Was können wir da messen? Wir können natürlich die Gesamtmenge der IgE-Antikörper messen. IgE-Antikörper spielen eigentlich eine Rolle bei der Bekämpfung von Parasiten, aber leider auch bei der Entwicklung von Allergien. Und das Gesamt-IgE, also die Gesamtmenge der IgE-Antikörper, sagt recht wenig über eine Allergie aus. Natürlich, wenn das IgE sehr hoch ist und der Patient wie meistens keine Wurminfektion hat, dann spricht das schon sehr für eine Allergie. Es gibt einen zweiten Marker, das ist das ECP. Das ist ein Marker, wenn ein Patient eine allergische Reaktion hatte, kann man das im Nachhinein dann messen, wenn die vorbei ist und sagen, okay, da war offensichtlich irgendetwas, das mir meine Allergiezellen aktiviert hat. Und die Tryptase ist auch ein Marker sozusagen, ob die anderen Immunzellen, die Mastzellen sozusagen, aktiviert werden. Das heißt, 2 Stunden nach einer allergischen Reaktion erhöht sich das. Und das ist auch ein ganz wichtiger Marker, um festzustellen, war jetzt diese Reaktion, die aufgetreten ist. Manchmal gibt es so anaphylaktische Reaktionen oder Reaktionen, die so ähnlich aussehen auf Medikamente. War das jetzt wirklich eine allergische Reaktion oder war das vielleicht doch etwas anderes, das so ähnlich aussieht? Und natürlich kann ich auch diese allergenspezifischen IgE nachweisen. Wichtig ist dabei, wir messen da hier nur das, wonach wir suchen. Das heißt, muss der Arzt den Verdacht äußern, ich habe den Verdacht auf Birkenpollen, auf Baumpollen oder auf Gräserpollen oder auf Katze oder Hund, dann messen wir nur die Antikörper gegen Katze, Hund und Gräser und nicht alle anderen. Das heißt, wir können nicht nachsehen, ob irgendwo eine Allergie gegen irgendetwas bestehen könnte. Das macht auch keinen Sinn, auf das komme ich noch zu sprechen. Und in der Praxis ist es auch so, meistens ist es nicht erhebbar, es gibt Sprachprobleme und bei vielen Nahrungsmitteln wissen wir oft gar nicht, was drinnen ist, vor allem wenn man in der Kantine isst oder bei der Fertignahrung ist gar nicht bekannt, ist da jetzt zum Beispiel Soja drinnen oder nicht. Manchmal ist es deklariert, manchmal muss es aber noch nicht deklariert sein und dann wird es immer eine gewisse Herausforderung. Nüsse können in Spuren überall vorhanden sein, von Schokolade bis allem anderen, was gut schmeckt und auch da ist es ein bisschen schwierig. Die Hauttests sind auch nicht immer ganz einfach. Manchmal reagieren Leute auch unspezifisch, das heißt, die reagieren einfach auf einen Ritzer mit einer Rötung. Das muss man dann unterscheiden können von einer echten Allergie. Und die Zahl der Tests ist natürlich auch limitiert, weil irgendwann ist einmal der Unterarm zu Ende. Meistens macht man es am Unterarm oder am Rücken und dann irgendwann ist nicht genug Platz, dass man mehr als 20 Tests gleichzeitig macht. Das heißt, auch da ist immer wichtig, zuerst den Verdacht äußern und dann wirklich gezielt suchen. Was bringen so die Allergietests im Labor? Wir testen dann immer auf die allergenspezifischen IgEs. Früher hieß das RIA, Radioimmunoassay, da hat man mit Radioaktivität gemessen. Jetzt machen wir das mit Enzymen, das geht wesentlich besser. Und da testen wir sozusagen immer auf ein Allergen oder eine Allergengruppe. Und wichtig ist aber, nur weil ich ein IgE nachweisen kann, heißt das nicht, dass der Patient allergisch ist. Viele haben gar keine Symptome. Das heißt, ich muss einmal die Symptome erheben. Und wenn die dazu passen und die IgE passen, dann spricht das für eine Allergie. Und ich kann das ganz gut eingrenzen. Also wenn zum Beispiel im Frühjahr zwischen Februar und April, also jetzt wie um die Zeit, die Allergiesymptome am stärksten sind, sind es vermutlich Baumpollen. Und so ab April bis Juni könnten es eher die Gräserpollen sein, gegen die die Leute reagieren. Also das kann man durchaus einschätzen. Und das ist auch abhängig zum Beispiel von der Lokation. Bei uns ist jetzt die Birke das häufigste Allergen, aber auch andere Bäume. In Spanien gibt es keine Birkenbäume, dafür gibt es dort Oliven. Und das ist eine Allergie gegen Olivenpollen relativ häufig. Das heißt, es ist durchaus abhängig, welche Allergene wo vorhanden sind, wogegen dann die Leute allergisch sind. Und wie testen wir? Wir haben üblicherweise Allergenmischungen, wo wir 5 bis 6 häufige Allergieextrakte haben. Zum Beispiel gibt es einen Mix für Nahrungsmittel, wo die häufigsten Allergene drinnen sind. Das ist Hühnereiweiß, Kuhmilch, Fisch, Erdnuss, Weizen und Soja. Und dann kann ich natürlich auch einzeln testen, indem ich sage, teste mir nur gegen Weizen oder nur gegen Milch, weil ich möchte dann wissen, ist da sozusagen eine Allergie vorhanden. Es gibt aber auch die dritte Möglichkeit, dass ich nicht ein ganzes Allergen messe. Wie gewinne ich sozusagen diese Allergene? Das sind wässrige Extrakte. Das heißt, bei Hundehaaren ist es so, da werden Hunde gekämmt und die Hundehaare werden dann sozusagen in Wasser ausgeschwemmt, die Proteine werden extrahiert und diese ganze Mischung an Hundehaarproteinen wird dann sozusagen in den Test eingebracht. Das heißt, ich weiß nicht genau, wogegen der Patient reagiert. Manchmal gibt es da auch Kreuzreaktionen mit anderen Dingen. Die meisten Hunde haben ja ein Fell, das sie Tag und Nacht tragen. Das heißt, da können durchaus einmal Milben drinnen sind. Da gibt es manchmal Kreuzreaktionen. Und dann gibt es die Möglichkeit, auch diese Proteinmischung weiter aufzuschlüsseln und zu sagen, naja, vielleicht ist es dann nur ein einzelnes Protein, gegen das die Leute allergisch sind. Das ist sehr spannend, wenn ich dann eine Therapie machen möchte, wenn ich dann sozusagen gegen eine Allergie eine Impfung machen möchte, eine Hyposensibilisierung, dann kann ich diese molekulare Diagnostik weitermachen. Und ich kann damit auch ein bisschen Kreuzreaktivitäten vorhersagen, darauf komme ich noch. Und was ist so der Unterschied? Ein Extrakt kann theoretisch immer verunreinigt sein. Zum Beispiel bei den Felltieren sind oft Milbenbestandteile drinnen, das kann kreuzreagieren. Das heißt, es ist nicht ganz sicher, ist es dann wirklich die Katze oder ist der Patient auf Milben allergisch. Bei der molekularen Diagnostik habe ich dann sozusagen nur die häufigsten Allergene. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ein Patient allergisch ist im Allergiemix, aber gegen die einzelnen Moleküle, die ich teste, ist er zum Beispiel nicht allergisch. Aber ich kann dann auch ein bisschen vorhersagen, mit welchen ähnlichen Proteinen könnte der Patient noch reagieren und gibt es da möglicherweise Kreuzreaktionen. Und grundsätzlich ist sozusagen auch die Zahl der Tests irgendwo limitiert. Irgendwann geht uns das Blut aus, also mehr als 40 Tests können wir bei einem Kind gar nicht machen. So viel Blut bekommen wir gar nicht. Es macht auch wenig Sinn. Man muss auch dazu sagen, auch von der Verrechnung her ist es so, dass die Krankenkasse da extreme Limits hat. Was ist, wenn man mehr Analysen machen möchte? Dann gibt es zum Beispiel sogenannte Allergiechips, wo ich mit einer Serumprobe 300 verschiedene Allergene testen kann. Das sind zum Teil die Moleküle, das sind zum Teil Extrakte. Das heißt, ich habe einen ganz guten Überblick über die häufigsten Allergene. Natürlich erwische ich damit nicht alle Allergene. Insgesamt gibt es nahezu gegen jede Substanz eine beschriebene Allergie. Ich glaube, es sind über 2000 verschiedene Allergene beschrieben. Es gibt ganz exotische Dinge, wie es gibt, glaube ich, 2 Patienten auf der ganzen Welt, die sind gegen Beluga-Kaviar allergisch. Auch das wird jetzt relativ selten auftreten. In der Praxis ist das, glaube ich, eher ein Luxusproblem. Das heißt, wann macht es einen Sinn, sozusagen jetzt einmal ganz breit zu testen? wenn ich die Anamnese nicht erheben kann oder wenn ich wirklich keine Ahnung habe, warum der Patient jetzt wirklich so einen anaphylaktischen Schock bekommen hat und ich keine Idee habe, was das jetzt sein könnte. Also speziell bei Nahrungsmitteln kann es da manchmal ganz gute Erklärungen geben. Wir hatten einmal einen Patienten, da haben wir uns gedacht, das gibt's doch nicht, der war in der Kantine essen, muss ins Spital gebracht werden mit einem anaphylaktischen Schock. Was hat er? Im Allergiechip hat sich dann herausgestellt, er hat eine Sojaallergie, nur wusste kein Mensch, dass in der Soße auch Soja ist. Wie macht man das? Wir haben sozusagen einen Chip, das ist eine Glasplatte, auf der sind die vielen einzelnen Allergene draufgebracht und ich gebe dann sozusagen mein Serum dazu. Wenn dein IgE-Antikörper drauf ist, dann kann ich den mit einem Farbstoff detektieren und dann habe ich ein Lesegerät, das mir sozusagen diese einzelnen Allergiepunkte mit der Lokation sozusagen testet und sagt, wie stark diese Punkte leuchten, wenn sie sozusagen mit IgE besetzt sind, und kann damit mit einem Lesegerät gleichzeitig bis zu 300 Allergene erfassen. Diese Tests sind nicht ganz so sensitiv wie die Einzeltests, weil man kann nicht weit hinuntermessen, aber in den meisten Fällen sind sie natürlich ausreichend. Was ist sozusagen der Vorteil von diesen Multiplex-Testen? Ich habe mehr oder weniger ein Gesamtbild, aber ich habe auch hier natürlich das Limit. Ich teste nur das, was auf dem Chip drauf ist, und unbekannte Allergene teste ich nicht. Das ist ein Riesenproblem, zum Beispiel bei Medikamenten, auf die komme ich noch. Und ich muss dann interpretieren, was mache ich, wenn mehrere Allergene reagieren, was ist da sozusagen das Wichtige. Und möglicherweise ändert das den ganzen Weg der Diagnostik in der Allergie-Zukunft bei einigen Patienten, wo man nur mehr dann sozusagen einen Allergie-Chip macht und dann mit den Symptomen das versucht abzuklären, was ist davon wichtig oder was ist nicht wichtig. De facto wird es nach wie vor so sein, dass man zuerst einmal eine Anamnese beim Patienten erhebt und dann, wenn überhaupt ein Verdacht auf eine Allergie besteht, überhaupt einmal klinisch testen wird. Interessant ist auch bei den molekularen Markern, dass ich damit unterschiedliche Proteinfamilien testen kann. Und diese Proteinfamilien, die ganz unterschiedlich sind, haben natürlich gewisse Eigenschaften. Zum Beispiel manche sind hitzestabil, manche sind hitzelabil. Wir wissen, dass eine Familie, das sind die sogenannten PA10-Proteine, das ist das, was zum Beispiel im Birkenpollen dabei ist, die sind hitzelabil, das heißt beim Kochen verschwinden die. Typischerweise, wenn jemand gegen Birkenpollen allergisch ist, hat er zum Beispiel, wenn er rohe Äpfel isst, kann er eine leichte Reaktion haben. Warum? Da sind so ähnliche Proteine drinnen. Das gekochte Apfelmus wird er wieder vertragen, weil diese Proteine dann zerfallen. Andere sind wieder hitzestabil. Das ist gefährlich, das heißt auch nach dem Kochen bestehen diese Proteine nach wie vor. Typisch dafür sind zum Beispiel Fischproteine, die aber auch kreuzreagieren können mit Milben. Und ich kann auch Kreuzreaktionen damit vorhersagen, indem ich zum Beispiel schaue, es gibt sozusagen diese Proteinfamilien und es gibt ein paar sehr unangenehme Kreuzreaktionen. Beispielsweise, wenn jemand gegen Milben allergisch ist, gibt es ein bestimmtes molekulares Allergen, das ist das sogenannte Tropomyosin, das auch bei Shrimps vorkommt. Und diese Patienten können zum Beispiel, wenn sie Shrimps essen, dann wirklich eine sehr schwere allergische Reaktion haben. Ich kann ein bisschen das Risiko einer Reaktion vorhersagen. Es gibt so Proteinfamilien, die eher ein geringes Risiko haben, wie Birkenpollen zum Beispiel, diese Profiline oder die PA10-Proteine. Und es gibt Proteinfamilien, die auch zu sehr schweren Reaktionen führen können, wo man wirklich dann auch sozusagen einen allergischen Schock bekommt. Da hilft mir das natürlich weiter. Und ich habe Kreuzreaktionen, die bekannt sind. Bei der Birke zum Beispiel reagiert man mit Melone, Tomate, Apfel. Bei Beifuß reagiert man zum Beispiel mit Bananen und Orangen. Aber diese Reaktionen sind einfach meistens nur relativ mild. Es kommt zu einem Brennen im Mund und das war es dann auch schon. Gefährlich sind natürlich die Nussallergien. Da kann es zum Teil zu sehr schweren Reaktionen kommen. Bekannt sind die Geschichten von Erdnussallergien. Da ist es ein Allergen, das vor allem ein hohes Risiko hat. Das ist ARAH1, ARAH3. Die sind gar nicht so selten. Und diese Patienten, die sozusagen dagegen sensibilisiert sind, haben ein sehr hohes Risiko, dass sie wirklich eine schwere Reaktion kriegen. Gemein ist natürlich auch, dass zum Beispiel in der Schokolade bis zu 10% Erdnussöl dabei sein kann. Das wird aber nicht deklariert. Also auch da können Spuren von Erdnüssen sein. Aber das ist das Problem, das jeder Allergiker kennt, dass Nüsse relativ überall sind in den Dingen wie Schokolade, die meistens ganz gut schmecken. Und wie ist das mit Nahrungsmittelallergien? Nahrungsmittelallergien sind glücklicherweise recht selten. Es gibt bei Erwachsenen Nahrungsmittelallergien, die sehr schwer sind. Das sind typischerweise Nüsse, Fische oder Schalentiere. Die führen zu sehr schweren Reaktionen. Klassisch sind Allergien gegen Erdnüsse oder Haselnüsse, beziehungsweise auch bei Fischen. Die häufigste Form einer Nahrungsmittelallergie bei Erwachsenen sind Kreuzallergien. Das heißt, der Patient hat eine Pollenallergie und reagiert dann auch auf bestimmte Nahrungsmittel. Zum Beispiel bei Birke sind es die Äpfel. Wenn man die Äpfel kocht, dann verschwindet das wieder. Oder bei Beifuß sind es zum Beispiel gewisse Gewürze, die da kreuz reagieren. Bei Kindern ist es ein bisschen anders und Kinder haben manchmal keine typische Reaktion. Es ist gar nicht so selten, ungefähr 6-8% der Kinder entwickeln so ab dem 6., 7. Lebensjahr eine Nahrungsmittelallergie. Das sind dann Kinder, die jammern irgendwie ein bisschen immer über Bauchweh, ein bisschen Durchfall. Man weiß natürlich, wenn man selbst Kinder hat, nahezu jedes Kind hat irgendwann einmal Bauchweh. Und da kann auch eine Allergie typischerweise gegen Milch oder gegen Weizen, seltener gegen Erdnuss, Soja oder Hühnereiweiß dahinter stecken. Und diese Allergie ist meistens relativ mild und verschwindet wieder mit dem 12. Lebensjahr. Also diese Nahrungsmittelallergien der Kinder haben gute Chancen, dass sie mit dem 12. Lebensjahr wieder verschwinden. Bei Erwachsenen sind zum Beispiel Milcheiweißallergien extrem selten. Und das ist ein bisschen sozusagen auch das Problem. Chronische Bauchschmerzen bei Kindern sind ein Riesenthema und man sollte natürlich einmal zumindest auch an eine Allergie denken, wenn man eine Blutabnahme macht und einmal diese Nahrungsmittelallergien ausschließen. Generell muss dann das Kind nicht komplett allergenfrei ernährt werden, aber sollte zumindest dieses Nahrungsmittel reduzieren. Wir haben gesagt, die IgE-Reaktion vom Soforttyp ist etwas relativ rasch Auftretendes. Es gibt zwei sehr gemeine Ausnahmen und das ist auch ein bisschen durch die Medien gegangen. Es gibt auch eine Form von Nahrungsmittelallergie, die verzögert ist und die erst bei Anstrengung auftritt. Das ist ganz typisch, zum Beispiel bei Weizen gibt es selten eine Form, das sind typischerweise gegen ein Speicherprotein, allergisch gegen Tri-A19. Und das sind grundsätzlich Patienten, die Nudeln vertragen oder Nudeln essen. Und wenn Sie vor dem Wettkampf Ihre Kohlenhydratspeicher auffüllen mit Nudeln und sich dann anstrengen, kann es zu einer Anaphylaxie kommen. Also es gibt durchaus allergische Reaktionen, die erst bei einer Anstrengung auftreten. Und es gibt eine zweite Form von Allergie, die sozusagen auch verzögert auftritt. Die ist jetzt in der letzten Zeit häufiger nachgewiesen worden in Österreich. Wenn Personen von Zecken gebissen werden, in dem Speichel der Zecken ist ein Protein, das manchmal Reaktionen auslöst. Das ist eine Reaktion gegen Alpha-Gall. Das heißt, die Patienten haben IgE-Antikörper gegen Alpha-Gall. Und das ist was recht Gemeines. Wenn die Patienten sensibilisiert sind durch den Zeckenbiss, passiert meistens nichts. Aber wenn sie rotes Fleisch essen, bekommen sie nach 4-6 Stunden Symptome. Das heißt, sie bekommen eine allergische Reaktion auf rotes Fleisch. Lustigerweise, Hühnerfleisch ist erlaubt, aber leider ist es so, dass diese Patienten dann wahrscheinlich kein rotes Fleisch mehr essen sollten, weil es dann wirklich zu zum Teil sehr schweren Reaktionen kommt. Ab und zu gibt es da wirklich sogar anaphylaktische Reaktionen. Und dann gibt es ein paar Gemeinheiten natürlich bei Allergien, muss man sagen. Bei Bienen- und Wespenallergie wissen wir, sind sehr gefährlich, weil die oft zu anaphylaktischen Reaktionen führen. Das heißt, Patienten, die gegen Biene oder Wespe allergisch sind, sollten immer ein Notfallset mitführen. Nur muss man auch sagen, ungefähr 3% der Bevölkerung haben auch IgE-Antikörper gegen Biene und Wespe, haben aber keine Allergie. Das heißt, nur das Vorhandensein von Antikörpern bedeutet noch lange nicht, dass der Patient auch wirklich eine allergische Reaktion hat. Das heißt, eine allergische Reaktion entsteht wirklich nur bei einer entsprechenden Klinik plus die Antikörper. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir jeden auch nicht unter allergischen Symptomen leidenden Menschen, wenn wir lang genug testen, werden wir irgendwo den einen oder anderen IgE-Antikörper finden. Wir haben über 250 verschiedene Allergietests zur Auswahl. Das heißt, wir schaffen das schon. Aber das hat natürlich keine klinische Relevanz, weil der Patient keine Allergie hat. Bei Arzneimitteln ist es noch gemeiner. Es gibt sehr wohl Allergien. Bekannt ist die Penicillinallergie. Aber es gibt auch andererseits Reaktionen, die schauen aus wie Allergien. Das heißt, der Patient bekommt nach einer Arzneimittelgabe rote Flecken, typischerweise ein Exanthem oder Durchfall oder Juckreiz. Aber das hat nichts mit einer Allergie zu tun. Das heißt, das sind auch Reaktionen, die nicht über IgE vermittelt werden. Das kann zum Beispiel sein, ganz typisch ist, wenn man Amoxicillin bekommt, Also es ist ein Antibiotikum, ein relativ breit wirksames Antibiotikum, das recht beliebt ist. Und der Patient hat eine Infektion mit einem Epstein-Barr-Virus, dann kommt es typischerweise nahezu immer nach 1 bis 2 Wochen zu einem Ausschlag am ganzen Körper, also zu einem Exanthem. Das ist einfach ein Arzneimittel-Exanthem aufgrund des Virusinfektes. Auch hier finde ich keinen IgE-Test. Das heißt, ich habe meistens die IgE-Tests bei Arzneimittelallergien negativ. Und das kann ich eigentlich nur testen, indem ich noch einmal dem Patienten unter kontrollierten Bedingungen eine kleine Menge des Medikaments gebe und schaue, ob er reagiert. Das geht de facto nur im Spital und ist extrem aufwendig natürlich. Was kann noch passieren? Das ist das große Limit bei Allergietests im Labor. Wenn der Patient zum Beispiel eine bekannte Penicillinallergie hatte oder eine Erdnussallergie hat oder auch eine Insektengiftallergie, passt er natürlich auf, dass er nicht gestochen wird oder kein Penicillin bekommt. Das heißt, der hat oft jahrelang keinen Kontakt mehr mit dem Allergen und dann verschwinden langsam die Antikörper aus dem Blut. Der Patient ist aber trotzdem sensibilisiert. Das heißt, selbst wenn das IgE nicht nachweisbar ist, heißt das nicht, dass der Patient nicht reagieren kann. Und wie gesagt, auch die meisten Arzneimittelreaktionen sind eben nicht über Antikörper mediiert, sondern über andere Wege, die wir zum Teil gar nicht kennen. Das heißt, bitte nicht jeder rote Fleck oder nicht jede Reaktion, die aussieht wie eine Allergie, muss auch eine Allergie sein. Was möchte ich Ihnen mitgeben? Grundsätzlich, Labortests gegen IgE-Antikörper sind gut, aber sie sind immer nur die Bestätigung eines klinischen Verdachts. Das heißt, es macht keinen Sinn, bei Patienten ohne Symptome einmal alles zu testen und nachzuschauen, was sie haben. Das heißt, ein ungezieltes Testen, wie zum Beispiel, ich möchte einfach alles wissen, worauf ich allergisch bin, führt meistens zu nichts. Das heißt, nur bei entsprechenden Symptomen macht es einen Sinn, gezielt zu testen. Es muss nicht unbedingt sein, dass der Patient sehr hohe Spiegel hat gegen irgendein Allergen, dass er besonders stark reagiert. Es kann auch umgekehrt sein. Also gerade bei Insektengiften haben die oft sehr niedrige Spiegel, reagieren aber trotzdem sehr stark. Und es gibt sehr viele Reaktionen, die nicht über IgE mediiert sind, die sozusagen auch vielleicht gar nicht allergisch sind. Also gerade bei den Arzneimitteln sind es oft Exantheme, die damit nichts zu tun haben. Da habe ich eigentlich im Labor keinen Test, um herauszufinden, reagiert der Patient auf das Medikament oder nicht. Und das Dritte ist, bei Kindern mit Bauchschmerzen, die ich mir nicht erklären kann, sollte man zumindest einmal kurz auch an Nahrungsmittelallergien denken und die mittesten. Da kann man dem Kind sicher ganz gut helfen. Und diese Nahrungsmittelallergien verschwinden häufig wieder mit dem 12. Lebensjahr. Das heißt, man muss sich keine Sorgen machen, dass das Kind ein Leben lang jetzt keine Milch oder keinen Weizen zu sich nehmen kann. Das war schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich auf die nächsten Folgen. Und zum Abschluss natürlich noch eine Bitte. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr uns weiter folgt. Und ich freue mich natürlich auf eine positive Bewertung auf einer Podcast-Plattform eurer Wahl. Ihr wisst schon, die Algorithmen sind da recht heikel. Und damit helft ihr uns auch, die Sichtbarkeit des Podcasts zu verbessern. Wenn euch der Podcast nicht gefallen hat, bitte empfehlt ihn einfach jemandem, den ihr nicht mögt. Auch damit ist uns geholfen. Und wir Labormediziner wissen natürlich alles besser, aber leider nicht alles. Das heißt, ich freue mich natürlich über Korrekturen und Verbesserungsvorschläge, aber ich freue mich auch über Themenvorschläge für neue Folgen zum Thema Labormedizin, über Dinge, die euch besonders interessieren. Bitte per E-Mail an fortbildung@labors.at. Und natürlich, wie immer, auch der Disclaimer, dieser Podcast richtet sich an medizinisches Fachpersonal und wir sind natürlich immer bemüht, euch den aktuellen Stand der Wissenschaft möglichst objektiv zu präsentieren. Aber das bedeutet auch, wir versuchen Fakten und Meinungen zu trennen und persönliche Meinungen klar zu kennzeichnen. Natürlich ist es so, die Wissenschaft, gerade die medizinische Wissenschaft, beruht auf Versuch und Irrtum. Und Erkenntnisse können sich natürlich auch ändern. Und wie aus der Geschichte wisst, haben leider die Irrtümer meistens überwogen. Mittlerweile bessert sich das. Das heißt, wir haben heute März 2026 und möglicherweise gibt es irgendwann in den nächsten Jahren ganz neue Erkenntnisse über das Thema Allergien. Wir haben auch als Labormediziner eine etwas einfachere Sicht auf die Welt. Und ich meine, das ist kein Wunder, unsere Patienten haben nur 16 mm Durchmesser. Das heißt, dieser Podcast kann auch nicht ein Gespräch mit eurer Hausärztin und eurem Hausarzt ersetzen. Der kennt euch immerhin seit Jahren und als ganzer Mensch und nicht nur aufgrund eines Laborwerts. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. Und in Folge 6 geht es um Drogentests, was die können und wo natürlich auch das Limit ist. Und danke auch an Lukas Schweizer für die Musik und fürs Schneiden.